Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Quereinsteigerreihe. Heute zu Gast ist bei mir Fabian Lusser. Er stammt aus der Schweiz, Kanton Zug, und ist eigentlich Tourismusfachmann. Was ihn zum Brot geführt hat und weshalb er jetzt eine Bio-Bäckerei aufgebaut hat, die letzten Endes mit einem Prinzip arbeitet, das ich vor ungefähr 8 Jahren entwickelt habe, das alles wird er uns erzählen und noch viel mehr. Seid gespannt, viel Spaß dabei. Hallo Fabian.
Hallo Lutz.
Ja, ich erwischte dich in einer Urlaubswoche. Was es mit dem Urlaub eigentlich auf sich hat, werden wir gleich klären. Haben wir kurz im Vorgespräch schon besprochen. Man hört es schon ein bisschen an deiner Aussprache. Wir sind ja hier eher im bundesdeutschen Hörerkreis, würde ich das nennen. Und wir hören schon eindeutig, du kommst aus der Schweiz. Wo in der Schweiz bist du denn zu Hause?
Ich bin in der Zentralschweiz zu Hause, im Kanton Zug. Und lebe da schon viele Jahre und darf jetzt dort auch Brot verkaufen, genau.
Mhm. Und du stammst auch aus der Gegend oder kommst du aus einer anderen Ecke?
Nee, ich stamme aus dieser Gegend, das ist meine Heimat. Ich bin eigentlich immer mit ein paar Unterbrüchen hier gewesen und hier bin ich zu Hause.
Mhm. Wenn wir so als Deutsche an die Schweiz denken, dann denken wir meistens an Urlaub. Und quasi Tourismus, und du kommst ja auch aus dem Fach, ne? Du bist ja kein Bäcker im eigentlichen Sinne, wie man sich das vorstellt, der irgendwie mit 16, 17 anfängt, in die Lehre geht und dann eine Bäckerausbildung macht, sondern du hast, sonst wärst du auch nicht hier in der Reihe Quereinsteiger, hast vorher was anderes gemacht. Tourismusfachmann habe ich gelesen.
Genau.
Was macht man denn da?
Ja, als Tourismusfachmann versucht man die wunderschöne Schweiz und auch im Ausland, wie du jetzt auch schon gesagt hast, und im Inland, beliebte Schweiz als Tourismusdestination zu vermarkten, weiterzubringen, vorwärts zu kommen. Und ich habe das damals gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich gerne dort arbeiten oder in einem Feld arbeiten, wo die Leute Urlaub machen, respektive wo die Leute ihre fröhlichste und glücklichste Zeit im Jahr verbringen. Und ich möchte da eigentlich dafür verantwortlich sein, dass das dann auch so ist. Mhm. Und habe mich dann dem Tourismus zugewandt, auch weil das ein Aufgabenbereich ist, wo es sehr, sehr viele Anspruchsgruppen gibt. Das ist ein sehr komplexes Thema, viele Leute wollen mitreden. Und das hat mich damals herausgefordert und wollte ich gerne machen, genau.
Und das kann man in der Schweiz irgendwie studieren oder erlernen?
Ja, das kann man auf viele Art und Weisen studieren. Man kann es effektiv studieren an der Universität. Ich habe das an einer sogenannten höheren Fachschule gemacht. Die ist ein bisschen mehr praxisorientiert. Man geht da 2 Jahre in die Schule, 1 Jahr davon, also 2 Jahre Schule und 1 Jahr zusätzlich als Praktikum in einem Betrieb. Und ich war da in Panama-Stadt und war in Panama tätig bei einem Incoming Tour Operator, sprich, der hat eigentlich das verarbeitet, was die Leute im Ausland gebucht haben. Wir haben die Leute dann vom Flughafen abgeholt, zum Hotel gebracht, haben mit ihnen Sightseeing-Tours gemacht. Genau, und das war da meine Aufgabe.
Das klingt spannend. Jetzt stellt man sich das irgendwie auch ein bisschen luxuriös vor und wie Ferien nur, dass man Geld dafür kriegt, war wahrscheinlich nicht so. Und wenn es nicht so war, war das der Grund, weshalb du zum Brot gewechselt bist?
Ah, nein, gar nicht. Mir hat die Ausbildung großen Spaß gemacht. Ich habe danach nicht direkt im Tourismus gearbeitet. Ich habe für 1-2 Geschäftsreisefirmen als Außendienstmitarbeiter gearbeitet. Heißt, ich habe mittelgroße Schweizer Unternehmen versucht zu gewinnen, damit sie über unser Geschäft damals ihre Geschäftsreisen abwickeln. Und am Ende vom Tag ist es dann halt trotzdem so, dass man nicht viel mit den Leuten, die dann tatsächlich reisen, in Kontakt ist, sondern eher im Büro sitzt und am Computer arbeitet. Und das ist das, was mich eigentlich prinzipiell gestört hat, immer schon. Ich wollte gerne etwas mit den Händen machen, bin aber handwerklich nicht so begabt und ich habe auch noch etwas gesucht, wo man die direkte Rückmeldung der Kunden oder des Gegenübers erhält, gleich im Moment, wo man eine Dienstleistung abliefert. Und das ging halt da im Tourismus so nicht. Das hat aber nicht dann direkt dazu geführt, dass ich dort gegangen bin, sondern ich habe ein Jobangebot bekommen von einem guten Freund von mir, in seiner Firma zu arbeiten. Das ging damals darum, Fundraising zu betreiben und für ausgewählte Organisationen neue Spender zu finden. Ich war damals beauftragt, neue Spendenorganisationen zu gewinnen. Und das ist dann just in die Zeit von Covid gefallen. Und mit den ganzen Lockdowns etc. war es halt nicht mehr möglich auf der Straße, wo die Arbeit dann der Mitarbeiter, die dann effektiv Spenden sammeln mussten,
Ja.
vonstatten ging. Und so wurde dann das Arbeitsfeld immer kleiner und kleiner, bis dann mein Freund die Reißleine ziehen musste und gesagt hat, wenn wir nicht geschäften können draußen, müssen wir auch keine neue Geschäfte reinholen. Und deswegen hat er mir dann schweren Herzens die Kündigung geben müssen. Und da war ich dann in der Situation, zu Covid-Zeiten, alles war ein bisschen langsamer, alles war so ein bisschen, war nicht mehr so, wie es war. Und da habe ich mich dann begonnen, mit der vielen, vielen Zeit zu Hause damit auseinanderzusetzen, Brot zu backen. Ich war bei meiner Mutter zu Hause und habe gesehen, dass sie so wunderschöne Brotlaibe gebacken hat und war da sehr erstaunt, dass sie das so hinbekommen hat. Und die hat mir dann tatsächlich dein Buch Backen in Perfektion mit Hefe gezeigt. Und da bin ich irgendwie angesprungen und habe gesagt, das muss ich jetzt auch mal probieren.
Ja, ich bin ein bisschen gestolpert. Ich habe ja natürlich über deine Internetseite geschaut, da schreibst du ja auch schon was über deine Backphilosophie und da steht was von 24 Stunden und extrem wenig Hefe. Da habe ich schon gedacht, ui, das klingt aber irgendwie so, vielleicht hat er das Buch irgendwann mal gehabt. Dann war das offensichtlich so.
Das war so genau, und ich habe dann wirklich, ich habe das Buch verschlungen und habe versucht zu teigen, habe versucht zu backen. Es musste von irgendwo musste ein Gusseisentopf her. Man hat versucht irgendwie ohne Gusseisentopf mit Wasserschalen im Ofen ein bisschen Dampf zu erzeugen etc. Und war dann schon erstaunt, wie schnell das dann geht, bis man dann wirklich tolle Resultate bekommen hat. Genau.
Dann frage ich gleich mal nach, weil da viele drüber stolpern und das quasi überlesen am Anfang. Die Temperatur spielt eine große Rolle. Die ungefähr 20 Grad, die da für diese 24 Stunden gelten. Bist du da auch drüber gestolpert oder hat es gleich von Anfang an geklappt? Oder habt ihr vielleicht eh
Es
20 Grad bei euch im Raum permanent?
ja, es hat bei mir sehr gut geklappt. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch in der Winterzeit, wo ich das in einem kühlen, ungeheizten Raum die Teige gehen lassen konnte. Ich hatte da anfänglich eigentlich nie ein Problem. Die Probleme sind dann gekommen, als ich dann effektiv die Bäckerei aufgemacht habe, weil ich dann schon gemerkt habe, dass so ein paar Grad Unterschied sehr, sehr viel mit der Fermentation anstellen können. Genau.
Ja, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Du hast jetzt quasi die zweite Bäckerei, von der ich weiß, die irgendwie dieses Buchkonzept als Grundlage hat. In Japan gibt es noch eine. Das ist interessant, ja, schön zu hören. Corona hat ja dann einen riesigen Einfluss auf dein jetziges Leben gehabt. Deine Mutter auch, weil sie hat dich ja irgendwie angefixt mit dem Brotbacken. Wie lief es denn dann weiter? In Corona selbst hast du wahrscheinlich noch keinen großen Gedanken an eine eigene Bäckerei verschwendet, sondern erstmal gebacken, oder?
Ja, also ich habe zuerst mal gebacken und habe geschaut, was ich hier kreieren kann. War aber in der Corona-Zeit schon auch immer in der Situation, dass ich mir gedacht habe, so, du hast jetzt deine Stelle verloren, du bist zwangsläufig auf Stellensuche. Wir haben in der Schweiz auch ein gutes System für Arbeitslose, dass sie da versichert sind, dass man weiterhin 70 oder 80% des vorhergehenden Lohnes ausbezahlt bekommt, muss aber natürlich alles daran setzen, wieder neu irgendwo eingestellt zu werden. Und zu Corona-Zeiten, da dort sehr, sehr viele Leute auf Stellensuche waren, war das gar nicht so einfach. Ich habe eigentlich gute Qualifikationen, ich spreche viele Sprachen etc., habe dann aber viele Absagen bekommen, auch mit der Begründung, dass die Arbeitgeber wirklich jetzt vor einer enormen Auswahl stehen, dass sich sehr viele Leute bewerben und dass sie wirklich ganz, ganz, ganz genau die Leute nehmen können, die auf ihr Profil oder auf ihr Wunschprofil passen. Und somit hat sich dann die Arbeitslosigkeit ein bisschen länger gezogen, als ich das eigentlich ursprünglich, gut planen kann man das nicht, aber eigentlich erhofft habe. Und da ist dann wirklich auch wieder der Gedanke nach vorne gekommen, jetzt hast du eigentlich die Zeit und jetzt hast du die Möglichkeit, dich komplett neu zu orientieren und vielleicht mal wirklich aus diesem von mir nicht so geliebten Bürostuhl rauszukommen. Und wir haben da bei der Arbeitslosenversicherung auch eine Möglichkeit, wo man unterstützt wird, dass man in die eigene Selbstständigkeit gehen kann. Und ich habe dann davon profitiert, habe dort einen Antrag gestellt und dann hat man, glaube ich, 3 Monate Zeit, wo man sich auch nicht bewerben muss, sondern wo man wirklich den Fokus auf dieses Projekt legen kann und konnte da einen Businessplan gestalten für eben effektiv eine eigene Bäckerei. Also der Wunsch ist dort immer größer geworden. Ich habe dann auch gesehen, je nachdem, wenn man dann vielleicht trotzdem sich dann wieder mal mit Leuten treffen kann und als Gastgeschenk Brote mitgenommen habt, dass es da sehr gut angekommen ist. Und habe dann wirklich auch gemerkt, ich gehe nicht mehr in Bäckereien, ich backe mir das Brot nur noch selbst. Das Brot ist irgendwie, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das Brot ist aromatischer als in der Bäckerei. Das Brot hält mir auch 4, 5 Tage, verbunden mit der Freude, das auch herzustellen und zu wissen, was dann genau in diesem Brot drin ist. Bin ich da dran geblieben und habe dieses Konzept und diesen Businessplan mal aufgestellt und von da weg ging es eigentlich los mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für Produktion und Verkauf. Also noch, sagen wir so, mit der Arbeitslosigkeit, ich war knapp 2 Jahre arbeitslos, habe ich begonnen, dann dieses Projekt ernsthaft anzugehen.
Das finde ich schon erstaunlich, wenn du während Corona erst angefangen hast zu backen und dann ja innerhalb von 2 Jahren, so klingt es jetzt, quasi eine eigene Bäckerei angegangen hast, ne? Also erstaunlich und mutig, würde ich sagen.
Ja, also es ging dann doch fast 5 Jahre. Ich meine, Corona war ja irgendwann 2020, im Frühjahr
Ja.
hat das begonnen. Und ich glaube, ich war da 2021 mal in diesem Programm und es hat dann doch noch jetzt bis, ich sage jetzt mal Ladenöffnung, ich war ja jetzt noch im letzten Jahr ein Jahr lang auf dem Wochenmarkt mit meinem Brot. Dort habe ich da schon ein bisschen mehr die tägliche Bäckerroutine gehabt und jetzt seit dem 1. Juli habe ich mein Geschäft offen. Das waren dann doch 4 Jahre, die es dann
Ja,
gedauert
okay.
hat,
Aber
bis es
die
dann
Idee, die war
wirklich
relativ
losging.
schnell da.
Die Idee war relativ schnell da. Ich komme aus einem Haushalt, wo alles selbst gemacht wurde. Also wir haben nie eine Dose gesehen, wir haben nie eine Fertigpizza gesehen. Das wurde immer alles selbst gemacht. Das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe auch immer sehr, sehr gerne gekocht und experimentiert und war eigentlich auch immer der Meinung, dass ich besser kochen oder lieber kochen würde als zu backen, weil ich so das Gefühl hatte, auf dem Herd mit der Pfanne, da kann man immer eingreifen und
Das
kann
stimmt,
noch
ja.
irgendwie etwas justieren. Und beim Brot schiebt man das halt dann ein und man wartet dann, ob es gut wird und hat dann nicht mehr so die große Möglichkeit. Mittlerweile würde ich sagen, ich backe besser, als ich koche.
Hast du denn die gesamte Zeit, also bis zur Eröffnung deiner Bäckerei, nach dieser einen Philosophie oder Methode gebacken oder bist du dann ausgeschwärmt und hast auch, ich nenne es jetzt mal klassisch gebacken, also mit einem eigenen Vorteig, mit einem Sauerteig, mit einem Teig, der vielleicht mehrere Tage im Kühlschrank liegt? Oder bist du dieser Idee treu geblieben, die du da in diesem Perfektionsbuch kennengelernt hast?
Ich bin bis heute dieser Idee treu geblieben. Ich habe mal ein, zwei Brote mit Vorteig gemacht, bin dann aber wieder zurück. Ich kann dir nicht einmal sagen, wieso. Die Methode sagt mir sehr zu. Der Teig wird gemacht. Man gibt mit Dehnen und Falten Stabilität und teilweise auch Luft rein in den Teig. Und die Resultate waren eigentlich immer so schön, dass ich mir gesagt habe, ich perfektioniere das, eben Backen in Perfektion mit Hefe. Bin aber auch natürlich sehr viel über Sauerteig gestolpert. Ist ja ein Riesen, ich würde schon mal sagen, Trend oder Hype auch momentan, dass man überall Sauerteigbrote haben will und angeboten bekommt. Ich habe ein, zweimal versucht, einen eigenen Sauerteig anzusetzen, einfach aus Interesse, jetzt nicht mit dem Ziel, dann auch großartig damit zu backen. Hab denen auch, wie es im Internet Tipps gegeben werden, Namen gegeben. Ich weiß noch, glaube ich, der eine hieß Pedro, aber der Pedro hat leider nicht lange
Ist
gelebt,
verstorben, ja.
ist verstorben, bevor er überhaupt wirken konnte. Im Nachhinein muss ich sagen, ging es dem Pedro wahrscheinlich nicht einmal so schlecht, aber das sind ja ganz neue Gerüche und ganz neue Beobachtungen, die man da machen muss. Und vielleicht habe ich den dann auch zu früh entsorgt. Aber bin eigentlich schon gespannt, würde eigentlich schon gerne mal einen schlauen Sauerteig hinbekommen. Es ist für mich aber so, dass ich prinzipiell schon auch gerne bei dieser Methode mit wenig Hefe, 24 Stunden, mit direkter Teigführung, also ohne Vorteig, etc. arbeiten möchte, weil das mir bis jetzt wirklich sehr, sehr zusagt und weil es auch vom Arbeitsablauf her für mich aktuell so als Einmannbetrieb am besten funktioniert.
Ja, dann schauen wir doch mal in deine Bäckerei. Zum einen interessiert mich, das ist nochmal die Außensicht, wenn du jetzt vorhast, eine Bäckerei aufzumachen, schaust du jetzt schon mal, wie ist denn das hier mit der Konkurrenz? Lohnt sich das überhaupt oder ist hier nebendran gleich ein Bäcker? Das wäre die Frage eins, ne? Wie sieht es da aus? Gibt es eine nennenswerte Konkurrenz, also qualitative Konkurrenz? Und das zweite ist, du musst ja auch erstmal einen Ort finden, um zu backen. Ich nehme mal an, du hast wie die Mehrheit einfach eine Wohnung gehabt und mehr nicht und brauchst ja einen Ort dafür und auch die Genehmigung, das zu tun.
Genau, also ja, das war dann eine längere Geschichte und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum es dann 4 Jahre gedauert hat, bis ich dann wirklich so weit war. Also ich habe natürlich am Anfang auch im Rahmen des Businessplans eine Konkurrenzanalyse gemacht. Durch das, dass ich eigentlich seit Kindheit hier in der Region lebe, kenne ich die Bäckereien seit eh je. Also das war dann nicht so schwierig. Wir haben sehr viele Traditionshäuser, familiengeführte Traditionshäuser, die gibt es teilweise seit über 100 Jahren. Die meisten backen konventionell. Ich habe aber auch beobachtet in den letzten 4, 5 Jahren, dass oft auch das Thema Teigruhe ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt ist, auch bei diesen Bäckereien. Also das heißt, man ging da vielleicht mal schauen, was produzieren die, was machen die. Und da haben die dann neben dem Brotnamen auch hingeschrieben, 7 Stunden Teigruhe, 12 Stunden Teigruhe. Ich war damals erleichtert, dass noch niemand bei den 24 Stunden war. Hat sich dann aber auch geändert. Ich musste aber dann schon auch sagen, ohne jetzt irgendeinem Bäckereibetrieb zu nahe treten zu wollen, ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich die konventionellen Bäckereien für mich jetzt nicht die Hauptkonkurrenz sind, weil ich es doch ein bisschen anders angehe und weil für mich von Anfang an eigentlich auch klar war, dass ich das Ganze hundertprozentig auf Bioqualität machen will. Und dort liegt dann auch der springende Punkt. Also wir haben im Kanton äquivalent Bundesland, wobei natürlich von der Größe her flächenmäßig viel kleiner als in Deutschland. Also bei uns jetzt im Kanton, der Kanton hat etwa 120.000 Einwohner, ist nicht sehr großflächenmäßig, gibt es keinen Biobäcker. Also ich bin tatsächlich der Erste und habe mich dann effektiv auch über das hauptsächlich, also das war so und ist auch noch mein Markenzeichen. Gleichzeitig ist es mir auch sehr wichtig, dass ich die Mehle, das Korn etc. wirklich sehr, sehr nahe aus der Region habe. Und jetzt ist es so heute eigentlich, dass ich sagen kann, man kann bei mir aus dem Bäckereiladen rausgehen, den Kopf nach links drehen und dann sieht man eigentlich auf die Kornfelder quasi. Und das ist dann schon etwas, was ich bieten kann, was ich denke, was bei den anderen Bäckereien jetzt nicht so als erstes auf der Tagesordnung steht.
Ja, schön. Ja. Das ist der Idealzustand, würde ich sagen. Konkurrenz haben wir geklärt, gibt es quasi so nicht. Die Suche nach deinem eigenen Standort, wie verlief die? Hattest du was im Auge? Hat das geklappt?
Ja, also ich bin da auf den gängigen Immobilienportalen halt immer wieder gewesen, habe überall Alarm und Push-Notifications aktiviert, damit ich sofort Bescheid kriege, wenn irgendwo etwas frei wird. Und habe dann auch extrem viele Lokalitäten angeschaut und habe eigentlich immer so das Gleiche gehört. Man hat mir immer gesagt, aha, eine Bäckerei, jawohl. Sind Sie dann Bäcker gelernt? Nein, bin ich nicht. Hatten Sie dann schon einmal einen Bäckereiladen? Gibt es die Firma schon? Haben Sie Berufserfahrung? Nein, habe ich auch nicht. Ja, wie kommen Sie dann auf diese Idee? Rundherum gehen überall die Bäckereien zu und Sie haben jetzt das Gefühl, als Ungelähmter hier irgendwie was aus dem Boden zu stampfen, was dann auch nachhaltig ist. Und dann so mit einem Augenzwinkern eigentlich auch immer so die Message, Sie verstehen schon, dass wir das vielleicht lieber einer Firma geben, die hier ein paar Bürotische reinstellt, die ein paar Computer reinstellt. Das ist nicht verbunden mit einem Umbau, da muss man nicht irgendwie schauen, dass das irgendwie zum Laufen kommt, sondern es ging halt den Vermietern oder den Eigentümern darum, wirklich sicher auch an die Mieteinnahmen zu kommen. Und das war schon sehr schwierig und ich habe da eigentlich gar nichts gefunden. Ich habe immer wieder geschaut, immer wieder Ladenlokale, immer wieder auch Produktionslokale, bin dann auch den Kompromiss eingegangen, weil es extrem schwierig ist, dann die Produktion abzuspalten vom Verkauf, also dass man dann vielleicht an zwei Orten ist, an einem Ort produziert, das Zeug dann in den Laden fährt, etc. Und irgendwann hat es dann mal geklappt, vor etwa ja einem Jahr, eineinhalb Jahren, per Mai 24, konnte ich dann einen Catering-Betrieb übernehmen, mit dem Vorteil, dass dort natürlich hygienetechnisch und einfach bautechnisch alles schon vorhanden war, was ich dann auch für eine Bäckerei habe, musste und habe dann begonnen, diesen Catering-Betrieb Schritt für Schritt so umzubauen, dass es jetzt eine komplette Bäckerei ist. Ich habe mich auch ein bisschen im Catering versucht, habe ein paar Aufträge gemacht, aber das ist natürlich extrem schwierig. Da würde ich auch, und das verstehe ich auch als Kunde, der ein großes Fest hat, dann würde ich auch mit jemandem arbeiten, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat. Habe auch dort gesagt, ich bin ein Catering, das mit Bioprodukten arbeitet, ich bin ein Catering, das nur vegetarisch catert, um da auch ein bisschen eine Lücke irgendwo zu schließen, aber das war, und beim Brot, das war sehr hartes Brot und habe dann gemerkt, dass halt wirklich das Brot das ist, wo es funktionieren kann, ja.
In der Schweiz ist die Welt ja ein bisschen anders, egal in welcher Hinsicht, aber auch was den Meisterzwang angeht, soweit ich das weiß. In Deutschland muss man ja einen Meistertitel haben, um ohne Beschränkung Brot verkaufen zu dürfen, das man selbst hergestellt hat. In der Schweiz ist das, wie gesagt, meines Wissens nicht so. Wie war das bei dir? Gab es da irgendwelche Probleme in dieser Hinsicht oder hast du einfach gesagt, ich will jetzt diesen Betrieb aufmachen und mache ihn auf?
Da gibt's überhaupt keine Probleme. Also ich habe von ein paar Seiten von Freunden und Bekannten Hinweise bekommen, ja, du musst da zuerst ein Gewerbepapier haben, dass du überhaupt etwas verkaufen kannst, etc. Aber habe dann Recherche betrieben und in der Schweiz gibt es die Unternehmensfreiheit. Die nennt man auch Wirtschaftsfreiheit, die ist in der Bundesverfassung verankert und das heißt eigentlich, dass jeder das machen möchte, solange er das im Rahmen der jeweiligen Branche tut und sich auch an die Richtlinien hält, was er machen will. Also es braucht keine Meisterprüfung, es braucht keine Zusatzausbildung. Es gibt teilweise Kantone, / Bundesländer, die für das Führen eines Restaurants ein sogenanntes Wirtepatent verlangen, dass man da sehe ich aber zu wenig rein, eine gewisse Ausbildung macht, dass man dann ein Restaurant auch führen darf. Das ist aber das Einzige, was ich jetzt weiß. Und natürlich, wenn es dann hochspezifisch, also ich kann nicht einfach eine Arztpraxis aufmachen, dass ich einen entsprechenden Titel habe. Aber ansonsten, nein, geht es eigentlich nur darum, dass man lebensmitteltechnisch alles halt so handhabt, wie das auch vom Gesetzgeber gefordert ist. Und wenn das so ist, dann kommt dann auch jemand vom Amt für Verbraucherschutz vorbei, schaut sich die ganze Geschichte an, und wenn diese Prüfung oder dieser Check dann gut verlaufen ist, dann steht eigentlich nichts im Wege. Man kann, also ich habe auch schon vorher Brot produziert, der kommt dann halt irgendwann vorbei. Also es ist nicht so, dass ich initial jemanden haben muss, der mir das abnimmt, sondern der kommt dann einfach im laufenden Betrieb mal vorbei und wenn dann nicht die Ratten Partys feiern und der Schimmel überall Oberhand nimmt. Nein, wenn man ein bisschen nach klarem Menschenverstand arbeitet, dann sind die Behörden auch sehr kooperativ. Ich habe das sehr positiv erlebt und es gibt keine Hindernisse. Ich habe das auch viel gehört. Ich habe deine Podcasts auch gehört und Ich weiß nicht, das war erstens zum ersten Mal war es erstaunen, dass man das nicht darf. Und es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, wenn dann die Leute sagen, ja, sie dürfen diese und diese Type Brot backen, dürfen sie das dann auch als Kleinbrot, dürfen sie dann auch, wenn sie diesen Teig haben, noch andere Gebäcke etc. Und ich finde das wahnsinnig einschränkend und auch als sehr mühsame Hürde, auch dass man diese ganzen Meisterbriefe etc. noch, je nachdem, in was für einem Punkt, dass man im Leben steht, auch sehr schwierig ist, das dann alles noch zu machen.
Ja.
Und ich finde das eigentlich hier super gelöst, weil der Markt regelt das ja dann schon. Also wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin ein super Bäcker, kann aber eigentlich nichts, dann werde ich die Brote vielleicht einmal verkaufen und
Genau.
dann nie wieder. Und wenn es aber geht und wenn dann auch das Amt für Verbraucherschutz die Hygiene so abgenommen hat, dann ist eigentlich alles in Ordnung und die Leute dürfen sich darüber freuen, dass jemand Brot macht, der das vielleicht ein bisschen anders angeht.
Ja, so sehe ich das auch und viele andere auch. Nur ich glaube, wir haben hier in Deutschland eine über Jahrhunderte gewachsene Zunfts- und jetzt heute sagt man Innung dazu, Innungskultur und die sind natürlich bestrebt, das alles so ein bisschen bei sich zu lassen. Und deshalb
Es ist
gibt es
auch
nur
ein bisschen
Schleichwege.
protektionistisch,
Ja,
oder? Also es ist
genau.
ein bisschen Innovations, oder wie so, ja, also es ist ein bisschen innovationsfrei.
Ja, also schädlich oder feindlich sogar, innovationsfeindlich würde ich das schon nennen. Genau. Ja, spannendes Thema, aber wir bleiben mal bei deiner Bäckerei. Es ist schön, dass du keine Hindernisse hattest, was das angeht. Die Immobiliensuche war ja dann doch eine. Wie sieht denn dein Konzept aus? Du hast ja schon gesagt, 24 Stunden Teigruhe bei vermutlich immer noch ungefähr 20 Grad. Du bäckst dann zwangsläufig auch nicht nachts, ne? Musst du nicht, sondern
Nein.
tagsüber. Musst aber auch irgendwann verkaufen. Du hast ja schon erzählt, du bist ein Ein-Mann-Betrieb. Ich vermute mal auch im Verkauf. Wie sieht denn dein Tagesablauf aus?
Ja, also ich beginne morgens, bin ich so 6:30 Uhr, 7 Uhr bin ich in der Backstube und mache dann die Teige für den Folgetag. So bis etwa 10, 11 Uhr. Ich habe circa 5 verschiedene Brote im Angebot. Die Teige lasse ich dann, wie du gesagt hast, bei 20 Grad 24 Stunden ruhen. Da habe ich dann allerdings auch gemerkt, im Sommer ist es schwierig, ein Plätzchen zu finden, wenn man kein Kühlhaus oder wenn man nicht irgendwie Temperaturkontrolle hat, dass das funktioniert. Und musste da auch damit leben, dass ich gewisse Chargen einfach nicht verkaufen konnte, weil die Teige komplett zusammengefallen sind oder überreif waren. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass das an dem liegt. Also ich hatte komplett verhärtete Krusten zum Beispiel bei einem Baguette. Also man konnte das kaum schneiden. Und habe jetzt eigentlich insofern die Lösung, dass ich Kühlschränke besorgt habe, die man bis auf 20 Grad hoch einstellen kann. Und habe jetzt mittlerweile 4 Kühlschränke auf 20 Grad und mache dort die Teigruhe in diesen Kühlschränken. Und dann wird es so 10, 10:30 Uhr, vielleicht wird es auch mal 11 Uhr und dann beginne ich mit dem Teig vom Vortag meine Brote zu backen. Schrägstrich auch deine Brote zu backen, weil die Rezeptgrundlage von vielen, vielen meiner Brote und auch von einem fast Bestseller, das ist das Dinkelmischbrot, Vollkornbrot mit Roggenanteil, mit Naturjoghurt noch drin. Das verkaufe ich sehr gut, ist auch ein sehr leckeres Brot. Ich habe das in zwei Ausführungen, einmal noch mit Walnuss und ohne. Und das geht sehr gut. Und dann backe ich meine Brote und mal kommen die ein bisschen früher raus, dass ich ein bisschen Zeit habe. Meist kommen die dann aber die letzten so gegen 15:30 Uhr raus. Und dann muss dann alles ziemlich schnell gehen. Dann wird das in Kisten gepackt. Dann lade ich das alles in mein Auto und fahre circa so 7, 8 Minuten zum Verkaufsgeschäft. Und stehen dann manchmal schon ein paar Leute vorne und ich lade dann aus und bin dann hoffentlich um 16 Uhr, vielleicht wird es auch mal 16:05 Uhr, bereit, um dann meine Brote zu verkaufen. Also das heißt, der Laden oder das Geschäft ist geöffnet Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dienstag deswegen, dass ich nicht am Sonntag noch Teige machen muss. Ich habe zwei kleine Buben, ich habe auch eine Frau und ich möchte auch gerne ein bisschen Zeit. Zeit mit der Familie verbringen, dass der Sonntag ist eigentlich wirklich heilig bei uns und deswegen ist dann am Montag zu. Am Montag ist auch zu, dass man administrativ Arbeiten machen kann. Was ich bis jetzt nicht so geschafft habe, weil es doch in der Backstube immer sehr, sehr viel zu tun gibt. Und dann ist dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 16 bis 19 Uhr ist geöffnet. Und da geht es eigentlich darum, dass ich der Bevölkerung von Zug ofenfrisches Brot zum Feierabend anbieten möchte. Weil es ja dann sonst so ist bei den anderen Bäckern, die Brote kommen ja dann irgendwann morgen um 2, 3, 4 oder 5 Uhr kommen die aus dem Ofen. Die sind dann schon ein bisschen älter als meine Brote. Oder es wird dann vielleicht ein gefrorenes Brot noch aufgebacken, damit bis zum Ladenschluss frisches Brot da ist. Ja, und ich verkaufe das halt wirklich, manchmal ist das auch noch warm, die Leute fragen, das ist noch warm, das ist ja wunderbar, und dann muss ich jeweils schmunzeln und sage ich, ja, für sie ist das wunderbar, für mich heißt das, dass ich ein bisschen Stress hatte, ja. Weil wäre schön, wenn die ganz ausgekühlt transportiert werden, damit die schön knackig bleiben und schön frisch bleiben. Und dann ist dann am Freitag, ist dann das Geschäft wieder zu, damit ich vorbereiten kann für den Samstag, weil samstags ist es der einzige Tag, wo ich morgens um 8 bereits aufmache. Und damit ich morgens um 8 aufmachen kann, ist es mittlerweile so, dass ich Freitagabend um 11 circa aufstehe und dann bin ich so Mitternacht, 15 Minuten nach Mitternacht bin ich dann in der Backstube und dann wird dann durchgebolzt bis morgens um 7.
Okay, also hast du doch noch eine klassische Bäckernacht.
Eine klassische Bäckernacht habe ich. Bis jetzt feiere die ich auch noch ziemlich. Es ist zwar immer ein Kampf, am Freitag ist eigentlich so die goldige Regel, ich sollte um 15 Uhr aus der Backstube raus sein, damit ich dann um 17 Uhr langsam schlafen gehen kann. Ich schaffe das beschränkt, es wird dann meistens doch 16, 17 Uhr, die Nächte sind kurz, aber es ist ein unglaublich schönes und entspannendes Gefühl. Wohlbemerkt, ich mache das, wie du gesagt hast, einmal in der Woche, die Nacht durchzuarbeiten. Es ist ruhig, alle Leute schlafen, ich bin am Werkeln, ich kann Podcasts hören, ich kann Musik hören und gibt mir einfach eine Freude, wenn ich weiß, die Leute schlafen und ich mache jetzt für die Leute, die jetzt schlafen, das sind vielleicht dann auch die Leute, die dann 8 Uhr oder 9 Uhr morgens bei mir in der Bäckerei stehen und auch schon das Feedback bekommen habe. Einfach danke, dass Sie das machen, danke, dass Sie für uns so früh aufstehen, damit wir morgens dann ein leckeres Brot haben. Und diese eine Bäckernacht, die kann ich gut machen, das ist klar.
Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut. Ich habe ja in vielen Bäckereien Mäuschen gespielt und mitgebacken. Und diese Nachtstunden, die hatten schon was. Also vor allem in kleinen Bäckereien, wo nicht so ein richtig großer Betrieb stattfindet, wo nicht so viel Stress herrscht, da hatte das schon was. Ne? Wenn du dann auch aus dem Fenster guckst, dann geht langsam die Sonne auf und die Brote werden langsam fertig. Das ist schon toll, ja. Ja, du hast gesagt, 5 Sorten hast du, ne? 5 Brotsorten?
Ja, plus minus. Ja.
Plus minus. Bäckst du auch Kleingebäck oder beschränkt sich das wirklich auf Brot?
Fast gar nicht. Also wirklich jetzt klassisch Brot mache ich nur groß. Ich habe hier 500 Gramm Teiglinge, das gibt mir dann irgendwie 450 Gramm Brot. Ich mache kleinere Sachen, mache ich eigentlich nur Süßgebäck. Ich mache Zimtschnecken ist ein Renner, das ist wirklich, die sind ganz groß rausgekommen. Die Leute freuen sich, kommen sehr gute Feedbacks. Sie hätten noch nie so eine leckere Zimtschnecke gegessen. Das ist natürlich Balsam und ich bedanke mich auch immer für die Komplimente und sage den Leuten auch immer, wie wichtig das ist, dass ich das höre, auch wenn ich weiß, dass ich es verkaufe, weil man ja doch alleine dann sich auch oftmals dann selber wieder hinterfragt und mache ich das richtig und ist nicht ein bisschen zu süß und ist es nicht ein bisschen so. Also ich mache Zimtschnecken, dann habe ich jetzt aktuell, ich habe vorher schon Brioche gemacht, aber jetzt war ich im Sommer in Frankreich, habe da in einer Bäckerei oder Boulangerie, da wo ich jeden Tag Brot gekauft habe, habe ich dort ein Buch gekauft und die haben jetzt noch ein bisschen anderen Brioche-Teig drin als der im Backen mit Perfektion, in Perfektion mit Hefe. Und seit ich dieses Rezept habe, mache ich auch so kleine Brioche-Schokoladen oder Aprikosen-Gipfeli. Also ich roll die so zum Gipfel ein und lege die dann gebogen in eine Muffinform. Und das ist zwar ein Süßgebäck, was ich mache. Und ja, das sind so die einzigen kleinen Sachen. Jetzt auf Weihnachten wird es dann sicher Weihnachtskekse geben. Dann gibt es dann vielleicht auch sonst noch kleinere Kuchengeschichten oder so etwas. Aber prinzipiell, ja, großes Brot und ein paar kleine Süßgebäcke.
Das finde ich immer spannend in der Schweiz, weil die Bäcker ja, also so wie du jetzt auch gerade sagst, die backen großes Brot. Und das sind ja dann, hast du auch gerade erzählt, 450 Gramm oder 500 Gramm Brote. Das läuft bei uns auch noch nicht unter Brötchen, aber es ist schon relativ dicht dran, ne? Weil wir denken hier schon so ab 1 Kilo aufwärts, ne? Das ist eigentlich noch ein Brot. Selbst bei 1 Kilo Brot finde ich schon sehr, sehr klein aus deutscher Sicht. Aber in der Schweiz ist alles ein bisschen kleiner, was Backwaren angeht.
Ja, also das ist schon so etwa so die Größe, so 480, 420. Wir haben auch so klassisch so ein Pfünderli. Das ist dann die 500 Gramm oder ein Viertelpfünderli mit 250 Gramm. Ich habe selten selbst Brot gekauft, das größer war. Ich sehe das auch selbst selten, auch beim Sonntagsgebäck, bei den Butterzöpfen etc. Das beginnt dann irgendwo bei 360 Gramm und geht dann maximal auf so 700, 720 Gramm hoch. Und die Leute fragen mich tatsächlich auch in der Bäckerei, jetzt wenn du sagst, ist lustig, das ist eher kleines Brot, was ich mache. Haben Sie nicht etwas Kleineres? Wissen Sie, ich bin alleine zu Hause, ich kann das nicht essen. Und da kann ich dann immer erklären, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, weil das Brot in 5 Tagen auch noch genießbar ist und dass Sie das gut und gerne so als ganzes Brot kaufen können. Genau.
Ja, reden wir vielleicht mal über die wirtschaftliche Seite in einer Bäckerei, die ist ja auch nicht zu verachten. Du hast einen Businessplan geschrieben, hast, glaube ich, auch eine Förderung genutzt. Ich weiß gar nicht, ob die finanziell war oder ob die jetzt quasi da war,
Das
um
war
den
nur
Businessplan
Zeit.
zu schreiben, ne?
Das war nur Zeit.
Zeit. Man muss ja schon investieren. Also du brauchst ja Technik, du brauchst einen Ofen, du brauchst vielleicht eine Knetmaschine, Ausstattung aller Art, Teigwaren, Kühlschränke hast du erzählt. Musst ja auch irgendwie diese Lokalität, deine Backstube finanzieren, kaufen oder mieten. Wie hast du das für dich gelöst als Einzelkämpfer? Hattest du vorher üppig gearbeitet und hattest entsprechend Reserven aufgebaut oder musstest du Kredit aufnehmen? Wie war da die Gangart bei dir?
Also auch wenn ich ganz ordentlich gearbeitet hätte, ich weiß nicht, ob ich dann so viel Geld zur Seite hätte schieben können, weil es doch sehr intensiv ist, was die Geldinvestitionen betrifft. Ich konnte im privaten Umfeld Leute finden, die an mich geglaubt haben und immer noch an mich glauben. Und die haben mir das ermöglicht, weil selber konnte ich das nicht in diesem Moment und gerade alles auf eine Kappe bezahlen. Und es ist auch, also es ging auch Schritt für Schritt. Zuerst wurde mal das Catering gekauft. Also ich musste dort natürlich alle Maschinen und die ganzen Ausrüstungen, die ich jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr brauche, wie Gastronormschüsseln und Teller und etc., musste ich alles kaufen. Ich konnte dann auch noch einen schönen VW-Bus mitkaufen. Das war dann schon mal eine Investitionsgröße und dann habe ich lange eigentlich mit einer kleinen Haushalts-Teigrührmaschine habe ich gearbeitet und mit einem Gastro-Steamer, also mit so einem Steamer, wo man normalerweise drin kocht,
Ja, so ein,
habe ich dann gebacken,
ja, ein Konvektomat, ne?
ja. Ja, genau, ja. Und das war natürlich, also ich hatte auch Gespräche, kann ich mich erinnern, als dann die Teigmaschine den Geist aufgegeben habe. Ich bin dann zum Hersteller gegangen und habe gesagt, ich muss eine Reparatur oder ich muss eine andere Maschine haben. Ja, was machen Sie dann mit der Maschine? Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, circa 60 Kilo Teig jeden Samstag und die ist aus allen Wolken gefallen. Es geht ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, aber Sie schreiben ja, bis 3 Kilo Teig oder bis 5 Kilo Teig sollte gehen. Und dann hat mir die dann schon gesagt, ja, das geht einmal, aber wenn Sie die so überstrapazieren, das funktioniert dann nicht. Und es war natürlich auch extrem langes Teigen. Ich meine,
Na klar.
ich musste da 3, 4 Mal Teig mischen, nur für eine Brotsorte. Aber so habe ich mich dann im ersten Jahr, das war ja nur einmal backen, nämlich für den Samstagswochenmarkt, habe ich mich da durchgeschlagen genau mit diesem Dampfer und mit diesen Haushaltsmaschinen. Und das musste sich dann schon auch ändern. Und das war dann auch nicht nur finanziell, sondern das war dann auch Von der Technikseite her sehr anspruchsvoll, weil wie sollte ich wissen, was für einen Ofen das ich brauche, wenn ich da einfach selbst mal nachschaue, was gibt es für Öfen, wie sind die aufgebaut, was für Backsteine gibt es, was müssen die können, etc. Und habe dann aber wirklich eine schöne Geschichte erlebt. Ich war auf dem Marktplatz, habe mein Brot verkauft und da ist jemand vorgefahren, der hatte genau das gleiche Auto wie ich, genau die gleiche Farbe, ist da hingefahren, hat so mich ein bisschen blockiert. Wir wollten gerade, oder ich wollte gerade den Stand abräumen, den Marktstand. Und habe dann gedacht, ja, jetzt muss ich den dann mal fragen, wann er hier wegfährt, weil irgendwann muss das vorwärts gehen. Und habe dann aber gesehen, dass der so Markthelfer verteilt. Also er hat irgendwelche Eisenstangen verteilt, wo man Blachen ranmachen konnte für Wind- und Wetterschutz etc. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, dann haben sie auch bei mir noch Brot gekauft, bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, dann hat er mir gesagt, ja, das ist jetzt schön, dass hier wieder ein Bäcker steht, weil wir waren bis vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren genau hier an deinem Platz und haben unser Brot verkauft. Und da habe ich gesagt, was jetzt, also wie? Ja, sie hätten eine Bäckerei, die möchten sie, die würden sie jetzt gerade schließen. Er hätte noch, oder sie haben sie bereits geschlossen, er hätte aber noch in seiner Garage so eine Mikrobäckerei eingerichtet und das geht jetzt alles weg. Und deswegen haben sie jetzt mal diese Eisenprofile genommen und wollten die den Marktfahrern verteilen, weil sie am Aufräumen und am Aufhören sind. Und da wurde ich ein bisschen hellhörig, natürlich, weil ich war auf der Suche nach Bäckereimaterial. Und habe da gefragt, ob ich da mal schauen kann. Und so ist es dann gekommen, dass ich bei diesem Bäcker nach Hause ging in seine Garage und da stand dann der Ofen, den ich jetzt habe. Da steht die Osnateig-Knetmaschine, da steht eine Ausrollmaschine, die mittlerweile mit LKW etc. zu mir den Weg gefunden haben. Und wir haben uns dann noch ein, zweimal die Wege gekreuzt. Wir waren an einem Weihnachtsmarkt und ich bin davon ausgegangen, dass man den Marktstand dort bekommt vom Organisator. War aber nicht so. Ich konnte den Organisator dann aber überzeugen, weil ich ja immer auf dem Wochenmarkt war, das war am gleichen Ort und ich die Marktstände kenne, dass ich da einen nehmen darf und aufstellen darf. Und durch das, dass ich dann einen anderen Stand hatte, habe ich auch einen anderen Marktplatz zugewiesen bekommen und das war dann wieder just wirklich vis-à-vis von dem anderen Bäcker, der noch als einziges eine Berliner Produktion hat. Also der hat dort vor Ort Berliner gebacken. Habe dann gestaunt, wie viele Berliner das der verkauft an einem Tag. Ja, und so sind wir dann wieder nahe gewesen und wir sind auch nach wie vor nahe. Sie besuchen mich im Laden, wir reden miteinander. Das ist also eine ganz schöne Geschichte und hat eben angefangen damit, dass halt jemand einfach im 1:1 gleichen Auto am gleichen Ort wie ich Brot verkaufe. Und irgendwie, ich bin nicht abergläubisch, aber das sind dann schon so Zeichen oder das sind dann Erlebnisse, wo man sagt, doch. Vielleicht meint es das Universum gut mit dir und vielleicht kann das alles gut kommen.
Ja, sehr schön.
Ja,
Genau, Finanzen waren wir stehen geblieben. Also du hast
genau.
Privathilfe bekommen.
Ja.
Wie siehst du denn deine Zukunft? Ich habe jetzt rausgehört, du arbeitest sehr viel. Also das sind ja teilweise mehr als 12 Stunden Tage
Ja.
in der Backstube und im Laden. Wie viel Brot bäckst du denn eigentlich? Das müssten wir vielleicht auch noch einmal erfragen, um das
Ja, das,
insgesamt im Kopf ein bisschen
ja,
durchrechnen zu können.
das sind jetzt, ich sage jetzt mal, unter der Woche ist das ein bisschen weniger als am Wochenende. Ich habe auch ein bisschen eine alternierende Brotkarte, sage ich jetzt mal. Also ich mache zum Beispiel dienstags mache ich italienische Focaccia, mittwochs gibt es die nicht, dafür gibt es dann französische Fougasse. Donnerstag gibt es dann wieder die Focaccia und Samstag ist dann wirklich so, dass es alles gibt, was es bei mir unter der Woche gibt und noch ein paar Sachen zusätzlich. Unter der Woche bin ich im Moment so bei 70 bis 80 verkauften Broten. Am Wochenende geht das so Richtung 200 Stück. Aber da sind dann natürlich auch noch 40 Zimtschnecken dabei, da sind dann noch 24 Schokoladenbrioche dabei, etc. Also das ist momentan so die Größenordnung. Wenn ich das unter der Woche so halten könnte wie am Samstag, dann wäre das alles tipptopp. Das heißt, unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wäre es schön, wenn ich noch ein bisschen mehr absetzen könnte. Aber es ist schon so, dass mir so diese Zahlen momentan knapp reichen, die Kosten zu decken und noch ein bisschen etwas rauszunehmen. Aber jetzt noch nicht wahnsinnig viel und auch nicht so, dass, wie du richtig sagst, die 12, 14, 16 Stunden Tage irgendwie ansatzweise gedeckt wären.
Ja.
Aber ja.
Siehst du denn da noch Potenzial? Also gibt es noch genug Kundschaft, die noch nicht weiß, dass es dich gibt oder noch
Ja.
nicht probiert hat?
Ja, denke ich schon. Ich bin jetzt auch gerade diese freie Woche dabei, zu schauen, dass mein Geschäft ein bisschen besser sichtbar ist. Möchte ein Straßenschild, was man rausstellen kann, bestellen, organisieren, das so ein Eyecatcher ist. Ich möchte vielleicht auch noch bei mir an der Fassade wirklich auch Bäckerei, anschreiben. Also bis anhin ging das eigentlich rein über Instagram, geschaltete Instagram-Werbung regional. Es sind auch sehr, sehr viele Leute, die aufgrund dessen vorbeikommen. Ich habe meine Bäckerei im Stadtzentrum, aber halt wirklich in einer Straße, die eine Straße parallel zu einem Einkaufszentrum ist, und die Einkaufszentrumstraße, die zieht halt schon die Masse weg.
Ja.
Also das heißt, Laufkundschaft nicht sehr viel. Es gibt aber immer wieder Leute, die dann reinkommen und sagen, ah, wie lange sind Sie schon hier und habe ich jetzt gar noch nie gesehen, ich wohne gerade hier vorne um die Ecke. Also du siehst so wirklich die Sichtbarkeit und auch das Potenzial, weil immer wieder neue Leute kommen und mittlerweile eigentlich das Goldigste am Ganzen, meine Schwester kauft immer Brot bei Ihnen, die hat gesagt, du musst unbedingt mal vorbeigehen. Ich habe im Haus jemand, der hat Brot, der hat mir ein Brot von dir gebracht, jetzt komme ich selber hier hin, also es geht sehr, sehr viel über Mund zu Mund.
Ja.
Und es muss aber, ich habe jetzt auch schon gesagt, irgendwann muss ich das ja auch spüren, dass dann merklich mehr Leute kommen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt seit 3 Monaten, bin ich da mit meinem Geschäft, also ich muss auch ein
Ja,
bisschen
na gut,
Geduld
ja, das ist
haben
noch keine
und
Zeit, wo man sich
schauen.
Sorgen machen sollte, ja.
Genau. Aber ich denke, das Potenzial ist absolut vorhanden. Ich habe teilweise die Leute, die bis draußen Schlange stehen, das ist dann auch gut, weil dann Leute reinkommen und sagen, na, jetzt habe ich schon ein paar Mal gesehen, die Leute stehen hier an, was verkaufst du hier Gutes? Und das Schöne ist dann halt wirklich, die Leute kommen nicht nur einmal, wenn die dann kommen einmal, dann sehe ich sie dann auch noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und das sind auch sehr tolerante Kunden, weil halt, ja, das ist ein Naturprodukt. Ich bin nicht gelernter Bäcker. Die Brote sind mal dunkler, mal heller. Vielleicht haben sie eine straffere Porung, vielleicht eine lockere Porung. Aber das wird alles akzeptiert oder vielleicht sogar geschätzt, weil sie halt eben wirklich sagen, schau, wir sehen, du machst das alles von Hand. Das ist keine Industrieproduktion. Du machst das selber und das ist das, was wir schätzen. Und das gab's halt wirklich vorher hier in der Region gar nicht. Und das zieht an und ja, die Leute erzählen sich davon. Jetzt vielleicht mache ich dann noch ein paar spezifische Marketingaktionen, aber das Potenzial ist da und ich denke auch, dass das bald ausgeschöpft werden kann.
Und denkst du darüber nach, dich zeitlich zu entlasten über eine Aushilfskraft im Laden zum Beispiel? Oder ist dir
Ja,
wichtig, dass du
unbedingt.
selbst im Laden stehst und das Brot verkaufst?
Ja, es ist so ein bisschen zweigleisig oder zweischneidiges Schwert. Zum einen ist natürlich die Originalität des Geschäfts dadurch gegeben, dass der Bäcker dann wirklich dort auch verkauft. Und dass die Leute dann wirklich auch wissen, wann der mir sagt, hier hat es keine Milchprodukte drin, hier hat es das und das. Und die staunen dann manchmal auch, ja, was ist das für ein Brot? Und wenn ich dann sage, ja, schauen Sie, das ist 3/4 Weizenweißmehl, das ist 1/4 Roggenschrot, da hat es noch ein bisschen das und das drin. Und das ist dann so und so. Und die schätzen auch diese Beratung, haben das Gefühl gehabt, natürlich, wie jeder Selbstständige, ich bin dort unabkömmlich, habe dann aber habe 3 liebe Schwestern und die eine Schwester wohnt auch sehr nahe von diesem Verkaufslokal, die arbeitet als Lehrerin, aber nur Teilzeit, die hat mir jetzt bereits in den letzten 2, 3 Wochen so 2 Tage die Woche abgenommen und da muss ich schon sagen, das ist schon wunderbar. Also
Ja.
da werde ich ganz sicher weiterhin so verfahren oder dann auch mal jemanden einstellen, der den Verkauf dann macht, dass ich dann vielleicht auch mal noch eine halbe Stunde, Stunde dort bleibe, aber dass ich dann mit gutem Verkaufspersonal, das die Produkte auch gut kennt und das sicher auch mal in der Backstube war, um zu sehen, wie das dann alles produziert wird, dass ich da entlastet werde, weil wenn ich dann um 4 die Brote abliefere und ich bin dann frei und kann dann vielleicht noch ein bisschen putzen, aufräumen gehen, kann vielleicht auch mal noch etwas einkaufen, kann vielleicht mal was fürs Büro machen und bin dann um 6, halb 7 wieder zu Hause, wenn dann Abendessen gibt mit den Kindern, ist dann schon ein ganz anderes Leben, als wenn man dann wirklich von morgens um 7 bis abends, ich meine, das wird ja dann meistens 8 oder 9 Uhr, Laden schließen, putzen etc. Ja, nein, also das ist schon so geplant, dass mir da Leute irgendwann mal helfen. Ich möchte aber doch noch so lange warten, bis ich dann wirklich auch sichere Arbeitsplätze bieten kann, bis ich auch gute Bezahlung bieten kann, weil ich halt wirklich auch der Meinung bin, die Leute auch im Laden, die machen eine sehr wichtige Aufgabe und die sollen auch anständig entlöhnt werden, dass sie auf einem 100% Pensum gut von diesem Lohn leben können. Also ich bin kein Fan von Aushilfe einstellen für möglichst wenig Geld, nur damit das wirtschaftlich bleibt. Aber ich möchte hier noch ein bisschen zuwarten. Mit der Familienhilfe ist das momentan super, weil ich mit der Familienhilfe auch nicht irgendwelchen Tarifverträgen etc. untergeordnet bin. Das geht alles relativ einfach, solange das in der eigenen Familie bleibt. Und danach muss ich dann ein bisschen tiefer graben, auch mit gesetzlichen Vorschriften, mit Mindestlöhnen. Aber die Mindestlöhne werde ich sowieso überschreiten, weil die Mindestlöhne meiner Meinung nach zum Leben auch nicht genug sind.
Ja, das ist in Deutschland auch so, würde ich behaupten.
Genau. Ja.
Ja, Fabian, lass uns doch zum Schluss nochmal über den Bäckereinamen reden. Le Pain chez vous heißt das. Das klingt französisch. Ich bin jetzt mit der Schweizer Geografie nicht ganz so bewandert, aber ich meine, in Zug spricht man noch nicht unbedingt französisch, oder?
Nö, das ist durch und durch Deutsch. Das Chez-vous wurde eigentlich auch übernommen vom Cateringbetrieb, das heißt ja bei Ihnen oder bei euch. Und habe das damals so genannt, auch weil ich als Basis so die französische Küche gesehen habe, also rein von den Methoden, wie kocht man, wie verarbeitet man, was für Zutaten braucht man. Und dieses Brand oder diese Marke habe ich in mein Herz geschlossen, auch der Hase da mit der Kochhaube damals noch und mit der Karotte und dem Kochlöffel, der wurde dann abgeändert ich weiß gar nicht, das deutsche Wort, wir sagen Walholz, so mit einem
Ja, mit
Nudelholz,
einem
das man,
Nudelholz, genau, oder
genau,
auch
mit einem
Rollholz, ja.
Nudelholz. Und mit einer Bäckerhaube und ich habe einen großen Frankreich-Bezug. Mein Großvater war halb Franzose. Ich habe meine Kindheit, die Sommerferien jeweils in Frankreich verbracht, weil mein Großvater dort sich eine Wohnung gekauft hat, wo die ganze Verwandtschaft dann jeweils am Sommer sein durfte. Und ich mich, ja, dort auch schon in die Boulangerie-Patisserie verliebt habe, weil die Franzosen es wirklich einzigartig verstehen, wunderschöne Gebäcke, also vor allem im Patisserie-Bereich herzustellen und die duftenden Croissants und die Baguettes etc. am Morgen. Und ich habe das dann schon auch so gemacht mit meiner Liebe zu Frankreich und meiner Verbundenheit, dass ich so gesagt habe, Le Pain chez vous, das chez vous hatte ich schon, das Brot kommt vorne hin und ich wollte sowieso gerne Baguettes, Fougas, ein paar französische Spezialitäten anbieten. Nebenbei aber, wie auch schon gesagt, mit einem Dinkelvollkornmischbrot oder mit einem Landbrot mit Roggen und Weizen, dann trotzdem wieder auch den Dreh raus habe in die Schweizer Brottraditionen. Und das kommt sehr, sehr gut an. Ich habe durch das auch, habe ich das Gefühl, den Kundenkreis ein bisschen erweitert. Die Leute, also ich habe viele französische Expats oder Leute, die ursprünglich aus Frankreich kommen und hier wohnen und arbeiten, als Kunden gewinnen dürfen. Und die sind, also es ist auch schön, die kommen dann rein und das ist dann die klassische Bestellung, ein Baguette, ein Brioche. Und das bekommt man halt auch nirgends hier. Ich muss mich auch ein bisschen differenzieren von den Produkten, die man anbietet. Und so ein schönes Brioche oder ein schönes Baguette gibt es hier in der Region eigentlich nicht zu kaufen. Und das war meine Motivation, zum einen wirklich der persönliche Bezug, die Liebe auch zu Frankreich und zum anderen auch der Wunsch, dass ich diese Brote hier der Bevölkerung zugänglich machen kann. Genau. Habe auch schon ein bisschen mich mit Patisserie versucht, habe so Pain au Chocolat, Croissant gemacht. bin ich ganz ehrlich gesagt noch sehr langsam und ist eine große Arbeit für mich, da die Teige herzustellen und die Butter einzuarbeiten. Aber das ist jetzt auch etwas, was ich mich wieder ein bisschen mehr annehmen werde. Und wenn man dann in die Zukunft schaut, wäre das dann schon ein nächster Schritt, wenn dann der Verkauf etc. vielleicht geregelt ist, dass man sich dann irgendwann mal sagt, ich könnte einen französischen Patissier einstellen, der dann wirklich auch Patisserie macht und dass man hier auch Patisserie anbieten kann, weil wir haben keine französischen Bäckereien hier.
Ja, ja Fabian, dann drücke ich dir die Daumen, wünsche dir alles Gute, dass das so kommt, wie du dir das jetzt gerade ausgemalt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass du uns den Einblick gewährt hast in deine ja noch sehr junge Bäckerei und denke, dass wir uns irgendwann auch mal live über den Weg laufen, vielleicht sogar in deiner Bäckerei, weil ich dann doch relativ häufig in der Schweiz bin.
Das wäre natürlich schön. Du bist immer willkommen. Du musst dich einfach an die Öffnungszeiten ja, genau. halten. Das sind auch viele Leute, die sagen, ich habe es jetzt heute endlich mal geschafft. Ich war schon so oft hier und ihr hattet zu und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, um 16 Uhr oder um 17 Uhr hier zu stehen. Vielen Dank, Lutz. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die
Einladung. Sehr gerne. Das gebe ich gerne zurück. Ja.
Danke.
Mach's gut, Fabian.
Danke. Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.